In einer kleinen bayerischen Marktgemeinde, tief verwurzelt in der Kultur, Naherholung und Geschichte, öffnet Bürgermeister Matthias Bär die Türen zu einer Welt voller Geschichten und Menschen.
Herzlich willkommen zu Berratshausen Insights. Mein Name ist Matthias Bär und ich freue mich, dass Sie reinhören bei unserem Podcast über die Menschen und die Ereignisse in unserer Heimat.
Tauche ein in die Welt von Berratshausen, begleitet von Bürgermeister Matthias Bär. Abonniere noch heute Berratshausen Insights, den Podcast, der dir neue Perspektiven auf die Marktgemeinde gibt. Los geht's mit Berratshausen Insights, Geschichten der Heimat.
Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Serie Berratshausen Insights. Wir berichten ja regelmäßig über interessante Persönlichkeiten aus und um Berratshausen und heute haben wir einen neuen Gast bei uns, ein ganz besonderer Gast. Er ist Daniel Alvarenga, 37 Jahre alt, ursprünglich in Berlin geboren, aber eigentlich ein echter Berratshauser, ist so im Kleinkindalter schon nach Berratshausen gezogen. Unter Daniel Alvarenga kennt man ihn eigentlich nicht, in Berratshausen ist er wahrscheinlich als der Schneider Dani bekannt. Und jetzt hat sie mittlerweile zwar nach Niederbayern verschlungen, aber irgendwie, glaube ich, ist er noch ein Berratshauser. Herzlich willkommen, Daniel, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Warum haben wir dich eingeladen? Du bist Filmregisseur, du bist Drehbuchautor, streng genommen sogar Romanautor, du bist Produzent und sorgst momentan in ganz Bayern mit deinem neuen Streifen Hundswut für Furore. Aber zunächst mal wollen wir dich kennenlernen. Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Stell dich doch mal vor den Zuhörern, was du für ein Mensch bist, was du für ein Typ bist.
Also erstmal finde ich schon sehr nett, dass du das 37-34 gemacht hast.
Ja, stimmt. Ich halte die extra jung dann.
Ja, das ist perfekt. ich glaube, dass ich einfach ein sehr umtriebiger Mensch bin. Also so, der Künstler im klassischen Sinne. Also von allem ein bisschen. Also ich habe Musik gemacht, ich habe dies und das versucht, bin dann tatsächlich in und wegen Berratshausen auf die Filmemacherei gekommen, am Anfang noch sehr.
Tatsächlich, also ist Berratshausen so kreativ, wirtschaftsschaffend?
Es ist die Keimzelle, also tatsächlich, es war, um es namentlich zu nennen, der Litke Sebastian, der gesagt hat, kurz vor Halloween, jetzt fahren wir auf Horror und drehen wir einen Horrorfilm. Und das ist tatsächlich der Ursprung der Filmlaufbahn. Also es ist wirklich, also mehr Berratshausen-Verknüpfung geht quasi gar nicht.
Das ist ja fast, diese Geschichte, dass wir tatsächlich auch noch die Keimzelle sind, die wusste ich jetzt so nicht. Jetzt durften ja viele Berratshauser so deine Karriere mitverfolgen und da haben es immer so ein Stück weit miterlebt. Du hast gerade schon den Agrarwestern angesprochen für eine Handvoll Hopfen. Das Filmplakat hängt da tatsächlich noch im Volk in. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist tatsächlich noch in Ehren gehalten. Also wirklich, und du hast das gerade schon gesagt, der Horrorfilm in Horror gedreht ist ja noch den vielleicht noch die meisten gar nicht so mitgekriegt haben, aber wirklich ein Insider. Aber erzähl doch einmal, neben dem, dass diese Geschichte so in Berratshausen entstanden ist, wie hat es die denn wirklich jetzt dann zum Film verschlagen? Also neben dem, was der Wastl ausgelöst hat, aber da ist ja in dir bestimmt so ein Reifeprozess gewesen, dass du sagst, Film, das ist meins. Wie hat es denn das ergeben dann?
Also ich habe immer schon gern Filme geschaut tatsächlich, aber es war einfach, für mich war das nicht möglich, dass man selber Filme macht, weil das war für mich irgendwas, was in Hollywood funktioniert, aber in keinem Fall selber.
Aber nicht in City of Berratshausen.
Genau, ne, aber generell einfach, also das war ja wirklich noch vor Handykamera, wo man auch etwas erkennen konnte, also wir haben wirklich den ersten Horrorfilm, den hoffentlich tatsächlich keiner mehr kennt, mit der Digicam von meiner Mama draht. Also es war wirklich noch sehr speziell bei den Agrarwestern dann, bei Handvoll Hopfen und sowas, da war es dann schon ein bisschen bessere Technik, aber immer noch weit entfernt von dem, was man eigentlich nimmt. Und da ist einfach tatsächlich diese Lust entstanden, dieses, okay, man kann das tatsächlich umsetzen, man kann ein Drehbuch schreiben und dann findet man Leute, die mitmachen und die spielen das und am Schluss ist das, egal wie amateurhaft das ausschaut, ist es ein Film. Und ich glaube, danach ist es eigentlich bloß noch besser werden und sich mit Leuten umgeben, die das auch gerne mögen und dann kann man das immer steigern und dann bin ja irgendwann nach Ringsburg gezogen, beruflich, wo es quasi schon eine Filmszene gab, zumindest also im sagen wir mal, ambitionierten Amateurniveau. Und dann rutscht man also rein. Und so ist es eigentlich bis heute weitergegangen.
Du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen gehabt, mit dem ich mal mit dir diskutieren möchte. Du hast gesagt, damals gab es noch kein Handycam. Und es gab ja auch einmal diesen Song Video Kill the Radio Star. Und wie würdest du die jetzige Situation bewerten, wo jetzt jeder ja ein Handycam hat und jeder mal einfach mal draufhalten kann und irgendeinen Scheiß filmen und dann gibt's TikTok-Formate und sonst irgendwas? Würdest du sagen, dass Handy Kill the Filmstar, könnte es der neue Song sein? Also wie bewertest du dieses Shorties oder ist das eher vielleicht der Branche hilfreich sogar? Also
ich glaube, dass das einfach das wunderbar nebeneinander her existieren kann. Also ich glaube, dass jetzt 30 Sekunden TikTok-Video nicht genau dieselbe Zielgruppe hat wie, keine Ahnung, 90, 100 Minuten Film im Kino. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall da auch, dass die Technik, also wirklich, man kann heute einfach sein Handy auf jemand anderen richten und hat ein ordentliches Bild und in den meisten Fällen sogar einen ordentlichen Ton. Das heißt, ich glaube, jemand, der anfangen möchte und am Anfang hat man halt einfach kein Geld und kennt in der Regel auch keine Leute oder sehr wenig Leute, das macht es auf jeden Fall einfacher. Aber ich glaube nicht. Also
du glaubst eher, dass das vielleicht sogar mehr Talente hervorbringt, als es bestehende Talente gefährdet?
Das auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Filmbranche von TikTok bedroht ist.
Überrollt wird da, ja. Nein. Ja, man merkt ja schon, gerade dieses TikTok ist ja irgendwie, wenn man überlegt, wie viel Zeit, also ich habe mir selber mal Screenzeit einmal zu meiner Hochzeit, wo ich selber nur als TikTok-Bürgermeister ein bisschen aktiver war wie jetzt, was du da für eine Screenzeit verballern kannst, wenn man denkt, so wie viele geile Kinofilme hätte ich mir jetzt anschauen können, aber nee, ich schaue mir irgendwelche Leute an, die sich gerade irgendwie ein Schnitzel anbraten oder so, wo man denkt so, warum? Also völlig absurd. Ja. Aber das verschlingt schon Screenzeiten. Aber insofern war es ganz interessant, deine Meinung dazu zu hören. Wir kommen später gleich noch zu deiner verschiedenen Filme, was du gemacht hast. Aber grundsätzlich würde mich einmal interessieren, wie kommst du überhaupt zu deinen Ideen? Also was geht da in dem Kopf vom Daniel vor, damit er auf sowas Absurdes überhaupt kommt, was da teilweise vor der Kamera ist? Und absurd meine ich jetzt wirklich im positiven Sinne. Weil diese Plot-Twists, die deine Filme haben, die hat man so gar nicht auf dem Schirm. Also die sind so, warum und wo kommt das jetzt her? Aber wie sammelst du deine Ideen? Wie kommst du dazu?
Also wo die Ideen jetzt konkret herkommen, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, man nimmt aus allem mit. Es ist die Realität meistens tatsächlich, wo man Film mitnimmt. Es ist natürlich auch jedes Buch, das ich gelesen habe, jeder Film, den ich gesehen habe, jedes Lied, das ich gehört habe, geht irgendwo mit rein. Ich versuche eigentlich immer so den Film zu machen oder zu schreiben, sagen wir mal in erster Instanz, den ich selber gerne sehen möchte. Und ich bin einfach ein großer Fan von eben eher den düsteren Filmen und gern eben auch mit Plot-Twist und ein bisschen verwirrend und vielleicht am Ende auch nicht alles ganz klar so, aha, so war das, sondern man darf noch ein bisschen selber mitdenken.
Was ich übrigens immer hasse als Kinozuschauer, wo ich mir immer denke, und jetzt? Also das macht das aber das ja. Ist doch das Spannende, weil der Film weitergeht im Kopf. Also das finde ich immer so das Faszinierende an deinen Filmen, weil er nicht mit dem, okay, jetzt stehen wir alle auf und gehen alle raus, der Film endet nicht. Das ist der klassische Film, der hat immer ein Happy End oder ein böses End oder irgendwas, aber deine Filme enden nicht. Der redet im wir haben, da kommen wir später noch drauf, wir haben im Auto tatsächlich bei der Heimfahrt, der Film hat weitergelebt und das ist faszinierend, ja.
Das ist ja das Schöne, also tatsächlich ist es ja das ganze Social Media für uns, das mache ich alles selber, das heißt, es läuft, viel der Rückmeldungen läuft bei mir auf und es kommt wirklich regelmäßig, ja, jetzt irgendwie zwei Tage später, wir denken immer noch drüber nach und wir haben es diskutiert und dann kommen auch nochmal Fragen oder ja, wir haben uns den Film nochmal angeschaut und jetzt ist uns aufgefallen, ja, der muss gewesen sein quasi. Das ist schön, weil das ist eigentlich das, ich sage, wir haben halt nicht nur den Plot, sondern es klingt jetzt immer sehr, sehr hochtrabend, aber wir wollen ja auch eine Botschaft erzählen, die quasi über den Film hinausgeht. Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn man eben nicht aufsteht und quasi beim Popcorn wegschmeißen den Film schon vergessen hat.
Mich würde jetzt dann, nach der Idee kommt da dann so dieses Drehbuch. Wir kommen später auch noch drauf, auf deinem aktuellen, wo es ja dann sogar ein Buch geworden ist. Aber ich stelle mir allein so ein Drehbuch zu schreiben so furchtbar anstrengend vor, weil in deinem Kopf ist er da drin. Du hast jetzt die Idee gesammelt. Und der Daniel-Kopf sagt jetzt, so genau muss die Szene ausschauen. Und ich glaube sogar, dass den Dialog runterschreiben oder die Szene, die Texte runterschreiben wahrscheinlich sogar noch geht. Aber wie schreibt man dann so ein Drehbuch? Weil da ist ja wahrscheinlich viel, das Licht kommt von links, rechts, oben, sonst irgendwas. Oder sagst du, naja, das machen wir dann während der Regiezeit, das sage ich dann schon, wo das passt. Oder weil das, ich stelle mir allein die Vorbereitung ja unglaublich abschreckend allein vor, dieses Arbeitspensum, das da vor einem steht.
Da habe ich tatsächlich extremes Glück. Also meine Drehbücher sind nicht sehr klassisch. Also bei mir ist wirklich, ich beschreibe dies, also eigentlich ist wie, ja, in Romanform ist man zumindest rückgemeldet worden. Also ich beschreibe natürlich, was passiert, was die Leute sagen und es ist Dialog natürlich drin, aber es sind keine technischen Anweisungen. Also es gibt es ja oft mit Aufblende und was
weiß ich. Ja, genau.
Und, ja, wie du sagst, Licht von links und sowas. Das habe ich tatsächlich nicht und ich habe das große Glück, dass ich den Benny Strobel, Kameramann, der Hunsrud, gemacht habe mit mir. Und wir haben erstens haben wir natürlich unglaublich lang uns drüber unterhalten. Also der Benny ist, glaube ich, nach mir derjenige, der das Drehbuch am besten kennt. Und was natürlich alles sehr einfach macht, wir haben eine sehr ähnliche Vorstellung von dem, wie wir erzählen wollen und wie das aussieht. Das heißt, es ist dann sowieso 90% schon in unseren beiden Köpfen identisch.
Okay.
Und dann sind so Sachen,
weiß jeder, wo
dann, genau, und dann kann man das ein bisschen spüren. Dann kann man sagen, ja, aber es war cooler, wenn jetzt noch, keine Ahnung, in der Zelle das Licht hinten an der Stelle war oder an der. Und das sind Sachen, die man dann vor Ort noch macht. Aber eigentlich so die Vorstellung, also es war wirklich am Set regelmäßig so, der Benny hat quasi die Kamera eingerichtet, Licht gesetzt und alles, macht er alles er, also wirklich so der Technikchef. Ich habe mich inzwischen mit den Schauspielern über die Szene unterhalten, bin dann zum Monitor, habe geschaut und es hat eigentlich in, glaube ich, einem Fall haben wir mal kurz über was geredet, ansonsten hat es eigentlich immer genauso passt, weil wir einfach beide gewusst haben, wie es für uns aussehen muss und es war zum Glück dieselbe Vorstellung.
Du hast jetzt gerade so ein Stück weit so das Leben am Set beschrieben. Du bist ja wirklich 100% Autodidakt. Also hast du nicht einmal irgendwie, also man, klar, Studium hast du alles gar nicht gemacht, was ja wirklich in der Szene ja üblich ist, dass man da irgendwie riesen Ausbildung und so gemacht und komplett alles selber bei dem nicht einmal einen Lehrgang. Also du redest mit so viel Elan und so viel Verständnis dafür und auch das Ergebnis.
Man wächst da unglaublich, nein. Also wie gesagt, erste Digicam, dann haben wir dann irgendwann sogar schon mal einen externen Ton gehabt und ich glaube beim...
ja, wir machen jetzt Ton, wir machen jetzt das mit dem Ton.
Das, also ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die den Schatz von Großzapfelsberg gesehen haben, da war der Ton schon noch... Ja, also wenn Leute weit weg waren von der Kamera, hat man halt nicht verstanden, was sagen.
Das fragt man doch nicht.
Das haben wir dann gelernt. Und dann irgendwann stellst du sogar schon mal einen Lamperl auf, weil du denkst, es wäre echt cool, wenn da Licht herkäme und es kommt da gerade im Moment leider keins. Also man wächst sehr und dann, ich habe es vorhin eh schon mal kurz gesagt, ich versuche mich da immer mit Leuten zu umgeben, die sehr viel mehr können als ich. Mhm. Und das einfach, wenn es, also es war wirklich bei uns gut, das waren durch die Bank alles Profis. Also das war unfassbar, da hinzukommen und das zu sehen.
Und wirst du dann nicht eher kritisch gesehen? Also ich stelle mir das so vor, du hast jetzt die ganzen Profis um dich, aber du bist ja der Chef. Das ist dein Werk, das ist dein Roman, das ist dein Drehbuch und du bist der Regisseur. Aber kannst am Papier, nur mal am Papier, eigentlich am wenigsten. Also
stimmt, ja. Ich habe die Befürchtung gehabt, also einerseits natürlich mit der Crew, andererseits auch mit den Schauspielern, weil, sag mal, wer jetzt so ein bisschen... bleiben wir beim Beispiel Tramitz, weil es einfach der bekannteste ist. Das heißt, wenn es der Hubert und Staller oder sowas trat, dann ist er der Chef, sagen wir mal, wie es ist. Und der sich von mir, also war mir nicht sicher, ob er sich von mir was sagen lässt, mal ganz auf den Punkt gebracht. Und das war aber nie ein Punkt tatsächlich. Also es ist wirklich am Set, und da, wie gesagt, auch mit den Schauspielern, es war unglaublich familiär. Also es war jetzt weder dieses, wer ist er eigentlich, was will er uns sagen? Es war aber halt dieses, oh, er ist der Regisseur, er ist der Chef quasi. Es war einfach, genau, es war immer ein schönes Miteinander und jeder hat jedem geholfen und wenn, keine Ahnung, der Tonmann gerade mal was braucht hat und die Lichtleute haben Zeit gehabt, dann haben sie ihm auch geholfen und umgekehrt und jeder hat mitgemacht und ja, es hat nie irgendwelche Hierarchien gegeben, sondern es war einfach, und es ist einer, keine Ahnung, der Tramitz ist neben einem Statisten gehockt und die haben miteinander Prozess gemacht, also das... Also es war einfach alles. Wirklich, also tatsächlich sprechen auch alle und das ist nichts, was ich mir anmaßen möchte, weil das müssen ja andere entscheiden, aber es war wirklich, ja, also es wird von einer Familie gesprochen bei dem Set und das war einfach sehr, sehr, sehr schön.
Wir springen mal nochmal, bevor wir dann zu deinen Filmen konkret kommen, in dein Familienleben. Du bist ja Familienvater von 3 Kindern. Mhm. Jetzt hast du... Ich bin unglaublich konservativ, muss jetzt zugeben. Also ich habe die klassische Bankkaufmannslehre gemacht und ich habe es mir schon 100 Mal überlegt, ob ich wirklich nach meiner Bankkaufmannslehre nochmal studieren soll und ob das nicht so riskant ist und so. Und jetzt hast ja du klassisch jetzt nicht den Job, wo gesichert ist, dass pünktlich und unaufgefordert am 30. des Monats das Gehalt eingeht und der Kühlschrank immer voll ist. Ist dir das nicht manchmal zu risky oder wie bewertest du das und wie unterstützt dich vor allem deine Familie damit? Also
meine Familie unterstützt mich extrem, jetzt vor allem momentan, wir sind jetzt auf Kinotour gerade und ich bin wirklich jeden Abend irgendwo anders und in der Regel so 2 bis 3 Stunden entfernt. Also verzichten sehr viel auf mich, das ist auch mal der Punkt. Dann habe ich zum Glück eine Frau, die einen seriösen Job hat, da wo dann das Geld am 30. da ist. Das hilft natürlich auch in den Momenten, wo es einfach
aber eben... Aber das ist ja selbstverständlich, dass man das so sagt, so ja, du liebst deinen Traum und
überhaupt
ich schaue, dass der Kühlschrank voll wird. Ja.
Also. Nein, also hätte ich diesen Rückhalt nicht und das ist ja wirklich Sachen, die wir offiziell ganz deutlich besprochen haben. Weil es jetzt zum Beispiel auch bei uns war irgendwann klar, okay, wir kriegen keine Filmförderung, das heißt, da wird ein nicht unerheblicher Teil unseres eigenen Vermögens drinstecken und das war der Punkt, okay, jetzt können wir noch aufhören. Und zu dem Zeitpunkt war es aber wirklich einfach das Projekt schon so weit, dass wir beide gesagt haben, okay, nein, das ziehen wir durch und das kriegen wir hin. Und ich meine, es ist nicht ganz die Utopie, also ich mache nicht nur Spielfilme, sondern dann ist halt ab und zu das erste Mal ein normale Image-Video Produktion, oder genau. Machst da Werbung oder sonst irgendwas, wo dann auf jeden Fall weißt, okay, da kommt Geld rein. Aber trotzdem ist es einfach kein Job, wie du sagst, wo es sicher ist, dass jeden Monat Geld kommt. Also das ohne Rückhalt der Familie ging
es nicht. Belastet das auch der Familienleben? Weil, gut, Drehtage bist du wahrscheinlich immer wieder mal weg. Also ist das, oder sagst du, das kriegen wir schon ganz gut hin miteinander. Bist vielleicht auch viel im Office oder sowas?
Also ich bin tatsächlich so, also wenn ich nicht aktiv drehe, also an einem Set steht, bin ich in der Regel daheim. Das heißt, alles, was jetzt so Hausaufgabenbetreuung, dann machen sie halt da ihre Hausaufgaben, die sitzen dann eben im Laptop. Also sowas funktioniert gut. Ich glaube, dass wir es einfach gewohnt sind. Das ist, glaube ich, wenn man so hinkommt. Also wir haben auch Zeiten gehabt, wo ich noch weniger zu Hause war und oder wo wir beide wenig daheim waren, wo wir uns eigentlich die Klinken in die Hand gegeben haben. Wir haben, also jetzt mal nur für meine Frau und mich gesprochen, wir haben einfach eine sehr stabile, sehr liebevolle, sehr vertrauende Beziehung. Deswegen kriegen wir das hin, ohne dass es da denkt, ja, warum darf ich immer weg und ich muss da mitten. Genau. Ich glaube, das haben wir nicht. Ich hoffe, dass meine Frau das
jetzt... Die Welt zu der Welt sagen, was? Ja. War mir gar nicht bewusst.
Wahrscheinlich kriege ich keinen Ärger. Und die Kinder, ich versuche halt dann, oder wir beide versuchen, die Zeit, die wir da haben, sind die Kinder, dann auch die Kinder. Und ich glaube insofern, also ich habe noch keine Beschwerden gehört.
Steckt das dann auch die Familie. Wir kommen da mal ein Stück weit zu deiner Filmgeschichte. Wir haben es ja vorher schon angesprochen gehabt, das Erstlingswerk war der Horrorfilm.
Ja.
Dann war ja schon der abendfüllende Agrarwestern für eine Handvoll Hopfen. Später dann der Schatz von Groß Zapfelsberg. Und dann bist du so ein Stück weit in die Filmszene eingestiegen gehabt. Man, das andere waren ich finde schon gut aufgezogene Filme, aber dann ging es ja ein Stück weit weiter. Das ist ja schon ein sehr langwieriger Prozess. Also ich habe so geschaut, ich glaube, der erste Film war 2011, dann der Handvoll Hopfen, der Agrarwestern. Wenn man überlegt, wie viel Zeit jetzt dazwischen ist, dann hast ja du viel Mühe reinstecken müssen. Was waren dann so? Dann, glaube ich, ist die Kurzfilmszene gekommen, wo du ein bisschen eingestiegen bist. Genau. Was waren dann da die Hintergründe oder die Storys dabei dann?
Der Vorteil ist einfach, also wenn Kurzfilm kostet, also die Agrarwestern jetzt waren einfach nur deswegen möglich, weil alle mitgemacht haben und da keiner irgendwie auch nur an Geld gedacht hat und einfach jeder Bock gehabt hat. Und da haben wir ja unsere Darsteller teilweise, die unsere räudigen Niederbayern gespielt haben, waren ja alles Oberbayern.
Skandal.
Die aus Wolnzach hergefahren sind, teilweise halt wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Dann haben wir das komplette Arsenal von Weinmannhof gehabt mit Bagger und Tieflader und Bulldogs und alles. Also das wäre mit Geld nicht zu bezahlen gewesen. Es war einfach ein riesen Gaudi für alle. Und dann war irgendwann, okay, jetzt möchte ich es mal ernsthafter betreiben, sage ich mal so. Und dann ist einfach Kurzfilm die logische Konsequenz, wenn man anfangen muss, dafür zu bezahlen. Dann kannst du einfach nicht den nächsten Spielfilm machen. Und ja, dann rutscht man da tatsächlich so rein. Das ist, mir macht es einfach unglaublich Spaß. Ich mache es unglaublich gern. Und ich glaube, oder ich weiß von anderen Menschen, die es auf dem klassischen Weg gemacht haben, das Wichtigste, was du aus einem Filmstudium mitnimmst, sind Kontakte. Also dann kennst du halt schon mal wen, und wenn es der HFF-Abschluss hast, genau, dann hast du schon mal quasi den nächsten Tatort sicher. Das habe ich halt alles nicht gehabt. Wir haben es halt wirklich so, ja, von null hochgezogen und.
Passt man sie rein dann, ja.
Ja. Dann dauert es länger.
Und dann ist quasi die erste große Kinoproduktion kommen, Wer Frieden sucht. Auch wieder ein, ich habe es vorher schon gesagt gehabt, ein unglaublich verrückter Film mit 200 Plot-Twists, und am Ende ist man im Karussell drin gesessen, was den Film also unglaublich spannend gemacht hat, weil man immer irgendwie dachte, okay, jetzt haben wir verstanden, so läuft's, so wird's ausgehen, und dann einmal so, what? Und kommt wieder irgendwas anders. Ich durfte damals bei der Premiere im Regina-Kino dabei sein, es war der November 2019, und bei dem Datum zuckt man schon ein bisschen zusammen, weil es hat sich ja dann schon irgendwie ein damals noch unbekanntes Virus, das irgendwo so unterwegs ist, angekündigt, und es hat ja dann eigentlich den Kinostart komplett verhagelt. Also wo es dann losging, waren die Kinos zu. Wie war das damals aus deiner Sicht, und war wahrscheinlich jetzt finanziell, du warst damals auch der Produzent, glaube ich, für den Film, ja, volle Bauchlandung.
Es war volle Bauchlandung, ja. Also finanziell brauchen wir gar nicht reden. Das war komplett, also das Geld ist liegen geblieben. Also wir waren nach Ringsburg dann tatsächlich nochmal in Passau. Und nach Passau war eigentlich, so wie wir es jetzt mit Hunsrud machen, eine Kinotour geplant. Also im kleineren Rahmen, ich glaube, es waren 10 oder 12 Kinos damals geplant. Und dann haben sie alles dicht gemacht, tatsächlich, 2 Wochen später. Also wir waren, glaube ich, noch 1 Woche in Passau im Kino, aber da auch schon mit diesen Abstandsregelungen und eigentlich hat keiner genau gewusst, wie wird's. Da
hat keiner Lust gehabt, wahrscheinlich, weil der Angst
genau.
gehabt hat schon.
Ja, ja, genau. Und also ich glaube, da haben wir irgendwie so 30 Leute im Kino gehabt pro Vorstellung, also nichts quasi. Und es hat aber insofern trotzdem einfach die Tür geöffnet, dass ich da zum Beispiel einen Benny kennengelernt habe. Der hat nämlich genau dasselbe Schicksal mit seinem letzten Film, wo er Regie geführt hat, Restguthaben hat der geheißen. Wir haben uns quasi aus
Restguthaben ist ein gutes Stichwort.
Tatsächlich, ja. Prophetisch. Also wir haben uns noch nicht persönlich gekannt, wir haben uns quasi aus Kollegialität, so zwei Leute aus Passau, die Filme machen, haben wir uns da zu unseren gegenseitigen Premieren eingeladen, uns da kennengelernt, festgestellt, okay, wir haben eine ähnliche Sprache im Film und so ist es zu uns gut gekommen. Also man sieht im Nachhinein, glaube ich, das Positive, muss man.
Aber hast du da nicht, also war das dann nicht in dem Moment so desaströs, dass du sagst, nein, das geht nicht mehr. Also das ist jetzt, weil ich stelle es mir wirklich vor, du hast einen Film an der Startrampe und du darfst ihn quasi gemeinsam mit Corona launchen. So, wie verzweifelt ist man da dann?
Sehr, vor allem ist es ja, also da geht es nicht um irgendwelche finanziellen Aspekte, sondern da ist man, glaube ich, einfach, oder ich zumindest bin einfach der Künstler, der sagt so, ey, ich hab's fertig, schaut es euch ja bitte. Mhm. Und dann ist nicht, dass keiner anschauen möchte, das ist ja immer Risiko quasi, dass einfach Leuten nicht gefällt, aber dass einfach keiner die Gelegenheit kriegt dazu. Und wir haben es natürlich immer so auf Prime oder sowas gehabt, aber da gehst du halt auch runter, wenn es halt ein Amateurfilm ist.
Wäre jetzt momentan irgendwo sichtbar, dann wahrscheinlich schwierig, oder?
Ich weiß tatsächlich nicht, weil das habe ich damals ein bisschen naiv an jemanden vergeben quasi, diese Rechte. Und ich weiß nicht, ob sie noch aktiv haben. Also damit habe ich nichts zu tun. Ja. Wer möchte, komm mich auf, ich habe noch DVDs da. Mhm. Viele, weil wir eine Kinotour gehabt haben, die nicht stattgefunden
hat. Eigentlich. Naja, dann versuchen wir doch das, weil der Film ist tatsächlich sehenswert und vielleicht, vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir ein bisschen unter die Leute bringen dann tatsächlich, ja. Mich würde nur interessieren, gibt es eigentlich für so einen Autodidakten wie dich irgendwelche Vorbilder in der Filmszene? Also sagst du irgendwie eigentlich mehr, die so wie der sei, oder sagst du eigentlich, na, ich gehe meinen eigenen Weg, ich habe mich schon so weit gegangen, mich kann jetzt eigentlich Vorbilder nur noch ablenken.
Ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, alles, was ich sehe, und ich sehe sehr viel, momentan hauptsächlich meinen eigenen Film, aber sonst auch andere.
Kann man den dann irgendwann noch sehen oder entdeckt man dann selber Szenen in seinem eigenen Film? Was ich habe noch gar nicht gesehen, weil dann am 40. Mal.
Na, es ist tatsächlich so, also wir waren in Rosenheim und Rosenheim hat, wie es uns gesagt haben, die viertgrößte Leinwand Deutschlands und wir waren im Saal drin und es war wirklich einfach massiv und dann habe ich gedacht, jetzt schaust du den heute nochmal
an. Heute gibst du
dann
nochmal.
Genau, und dann habe ich gedacht, na gut, der wird jetzt nicht mehr so haben. Und es ist immer der Punkt, ich hoffe, dass es nicht überheblich klingt, weil es einfach pure Faszination ist. Ab der Hälfte vergiss ich immer, dass ich ihn selber gemacht habe und bin nur noch begeistert von dem, was da passiert. Diese großartigen Schauspieler und wie gut das alles ausschaut, das sind alles Punkte, die ich nicht gemacht habe. Ich habe geschrieben, also so die Handlung ist mir vorzuwerfen, aber was daraus gemacht worden ist, damit habe ich natürlich auch zu tun, aber das hat einfach sehr viel mit dem Talent von anderen Menschen zu tun. Und er hat mich immer noch gehabt tatsächlich und ich bin ich nenne es jetzt mal nicht namentlich, weil ich nicht weiß, ob es hier angenehm ist, neben einer Darstellerin gesessen und die hat ab der Hälfte quasi nicht mehr aufgehört zum Warnen. Und das ist dann schön, wenn es quasi die Leute, die beteiligt sind, also die kritischsten, die es geben kann, weil es eigentlich nur deine eigenen Fehler siehst.
Wenn es so backelt.
Wenn es sogar dich erwischt, dann hat man irgendwas richtig gemacht, glaube ich.
Wir steigen dann gleich ein bei dem aktuellen Film. Der ist ja basierend auf einem Buch, speziell auf deinem Buch. Du hast mir den Roman jetzt gerade noch gegeben, er hat 360 Seiten. Ja. Wie hat die Story zu dir gefunden und was war dann zuerst da? Also hast du erst am Buch gearbeitet oder hast du eigentlich erst in Film vertieft und hast dann gesagt, jetzt setzt man einen Roman drauf? Und vor allem, oder wie gesagt, wie hat erst mal die Story zu dir gefunden? Wie hat sich das ergeben dann?
Ich wollte immer irgendwas über diese Dorfdynamik einfach machen, diese kurzen Dienstwege. Und es ist jetzt, also uns wurde es jetzt, sagen wir mal, kein Feel-Good-Movie und auch kein Feel-Good-Book. Tatsächlich habe ich es aber gar nicht so negativ im Kopf gehabt ursprünglich, sondern ich habe es eigentlich sehr interessant gefunden, eben, dass, also ich finde am Dorf, wenn jemandem geholfen werden muss, dann geht das sehr schnell, weil man einfach nicht dann die üblichen Wege geht, sondern dann backen halt schnell 5 Leute zusammen und dann ist die Sache erledigt. Und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes. Das ist etwas, was ich einfach miterlebt habe. Und genauso funktioniert es, das habe ich zum Glück in dem Maß nicht miterlebt, funktioniert es auch negativ. Das heißt, wenn viele Menschen wollen, dass einer nicht mehr mitmacht, dann ist das genauso schnell erledigt. Genau. Und die Dynamik habe ich immer interessant gefunden. Der Ausschlag für uns wurde letztendlich war ein Radio-Feature tatsächlich. Da ist es um einen der letzten Hexenprozesse gegangen, der wesentlich früher im 17. Jahrhundert irgendwo war. Mhm. Und da ist unter anderem erwähnt worden, dass es theoretisch bis heute, also ich glaube tatsächlich Stand jetzt immer noch, möglich ist, nach Kirchenrecht zu verhandeln, wenn die weltliche Instanz zustimmt. Mhm. Das heißt, diese, ich nenne mal Gesetzeslücke, ist nie geschlossen worden.
Okay.
Und tatsächlich ist auch der Hexenhammer von päpstlicher Seite niemals revidiert worden. Das heißt, theoretisch wäre es bis heute möglich, also nach dem Hexenhammer.
Eine normale Begebenheit sein.
Theoretisch. Könnte, ja, tatsächlich.
Seit wann geistert denn die Geschichte in deinem Kopf? Also ist das jetzt so, geht das schon länger oder ist das jetzt seit dem letzten Kinofilm, dass du sagst, okay, das war jetzt so mein Next oder wie lang geht denn so ein Prozess?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen, weil einfach Ideen, Bruchstücke, Szenen, die jetzt da drin sind, die jetzt nicht konkret dafür geschrieben worden sind, wo man denkt, ah, das war einmal ein interessanter Moment, wo man merkt, ah, das passt da rein. Sowas läuft, glaube ich, über Jahre. Also die erste Drehbuchfassung tatsächlich ist ziemlich genau 4 Jahre her. Das war März 20, da habe ich die erste Drehbuchfassung geschrieben. Und ich sage mal, ab dem Punkt, wo klar war, dass ich diese zwei Punkte kombiniere, also diesen Hexenprozess, sage ich mal, und diese Dorfdynamik, ab da ist es relativ schnell gegangen. Mhm. Wann jetzt konkret die erste Idee war, weiß ich gar nicht. Mhm.
Ich habe es mir nicht nehmen lassen, dass ich mir tatsächlich auch Premierenkarten geholt habe und bin dann nach Passau runtergefahren. Das war mir so unglaublich wichtig, weil ich nach deinem letzten Werk habe ich gesagt, den muss ich sehen und habe mich auch gefreut, dass ich irgendwie noch Premierenkarten gekriegt habe. Ich bin dann in dem Kino drin gesessen und dann war gleich die erste Szene und ich habe dich gleich für die erste Szene gehasst, weil ich ja zugegebenermaßen, ich bin, was das Genre angeht, eigentlich furchtbar einfach gestrickt. Meine Lieblingsfilme sind Erkan und Stefan, da hocke ich mir eine vor meinem PC runter und dann läuft das alles und ich habe dich zugegebenermaßen gleich in der ersten Szene war für mich so, nein, ich gehe warm. Das betrifft mich jetzt gleich wieder so tief, aber das war dann so, mir hat es ab dem Moment dann in dem Film so richtig neizungen. Also das war so, ich war dann so drin und ich wollte nicht mehr raus aus dem Film und das hat mich so faszinierend gepackt und die Szenen haben mich auch verschlungen. Aber ich möchte jetzt, wenn jetzt ich was sagen darf, um was in dem Film geht, dann ist die Gefahr relativ groß, dass ich irgendwas spoilert, was jetzt nicht sagen darf. Insofern darf ich den Ball jetzt an dich umspulen, dass du den Film vielleicht einmal geschichtlich einmal so oder die Story mal aus deiner Sicht erklärst, ohne dass ich zu viel verzeihe dann, ja.
Es ist schwierig tatsächlich, weil es geht letztendlich, ich sag mal, in der letzten Konsequenz um was anderes, aber trotzdem ist natürlich der Hauptplot im Vordergrund, weil du gerade die Eröffnungsszene quasi, das beginnt ja quasi mit einer Rückblende 16 Jahre früher und das habe ich deswegen hauptsächlich so geschrieben. Aber ist natürlich gleich dieser Einstieg und vor allem habe ich das Problem, dass quasi meine Hauptfigur, das heißt mein Held eigentlich, schon von Anfang an ein gebrochener Mensch ist. Mhm. Und es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, mit jemandem mitzufiebern, der eigentlich schon am Anfang durch ist. Und deswegen haben wir einfach so, okay, dann muss ich verstehen, warum das so ist. Mhm. Und also ganz kurz zur Handlung, es geschehen Morde in einem fiktiven bayerischen Dorf. Und es sind sehr grausame Morde und am Anfang wird ein Wolf zum Schuldigen gemacht. Irgendwann ist aber klar, das kann kein Wolf gewesen sein und dann wird ein menschlicher Täter gesucht und vermeintlich gefunden. Mhm. Und es kommt dann tatsächlich, das glaube ich kann ich noch verraten, der Dorfpfarrer auf diesen Kniff, weil es eben aufgrund, das spielt 1932, sie wollen es nicht nach München melden, weil da gerade irgendwas mit den Nazis und der sagt, der Ansehen zurecht. Und er kommt eben auf den Kniff, dass man nach Kirchenrecht verhandeln kann und zirkt eben dann den Hexenhammer zur Rate. Und dann entwickelt sich eine Dynamik.
Eine gewisse Eigendynamik dann, ja. Du bist ja jetzt momentan auf Kinotour. Ich habe mir deinen Tourplan angeschaut. Das ist ja brutal. Also du bist da wirklich ganz bei einem unterwegs. Was sind so die Reaktionen bisher? Also wie nimmst du das denn wahr, die Leute? Ich konnte natürlich schlecht sagen, du wärst jetzt nicht so alle fetten Scheiße. aber wie nimmst du die Stimmung so wahr, wenn es vom Kino rauskäme dann?
Es ist tatsächlich, es ist sehr, sehr, sehr positiv, was mir wirklich wundert, klingt so hart, aber schon insofern überrascht, dass ich dachte, dass wir mehr spalten würden, weil es einfach, das ist jetzt kein Film, der den Sehgewohnheiten den aktuellen entspricht.
Das
genau. Nein, es ist ein sehr düsterer Film, es ist in Szenen auch ein sehr brutaler Film, auch wenn wir wenig visuelle Gewalt zeigen wir oft die Reaktion auf Gewalt und dann das Gehirn spinnt weiter, ist es so. Also man glaubt immer mehr gesehen zu haben, als man tatsächlich hat.
Stimmt, ja.
Und es ist vor allem, ja, es ist bis hin zum Ende, das ich jetzt nicht verraten möchte, wirklich einfach ein Film, den man, glaube ich, so nicht erwartet und vor allem auch mit der Besetzung nicht erwartet. Also ja. Wenn jetzt ein Trammitz-Fan, ein Neubauer-Fan in den Film reingeht, ist es jetzt nichts, was die beiden was so schon mal gemacht haben. Ja. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, dass das mehr spalten würde, dass man einfach so mehr Schwarz-Weiß-Publikum haben. Mhm. Und tatsächlich ist aber die Botschaft, die wir dahinter erzählen wollen, kommt offenbar an. Also wirklich ja die Reaktion aus dem Publikum. Wir haben dann auch immer noch Filmgespräch. Mhm. Auch um die Leute einfach ein bisschen abzuholen wieder, weil ja. Danach bist du erst mal durch ein bisschen. und es ist die Leute, glaube ich, klar, was wir erzählen da wollen. Dass wir jetzt nicht einen möglichst brutalen bayerischen Film machen wollen und nicht sagen, ah, schau mal, so ist es in Bayern auf dem Land gewesen, da haben sie alle umgebracht. Sondern dass klar ist, okay, das ist unsere Idee dahinter und das funktioniert sehr gut tatsächlich.
Also die Botschaft ist tatsächlich wirklich sowas von, die war jedem so offensichtlich klar. Bei uns habe ich gesagt, ich habe es gesagt, wir sind von der Premiere heimgefahren, von Passau auf Beratzhausen hast dann wirklich Zeit, dass das nah. Und normalerweise meint man hast ja gesehen, wie alles dabei war, die trinken normalerweise ein Bier und haben einen Spaß bei der Heimfahrt im Auto. Wir haben den Film tatsächlich lang weiterleben lassen im Auto. Und das war so dieses, wo ich wirklich sagen kann, es ist eine sowas von tolle Botschaft übermittelt worden, die mich tatsächlich auch in meinem Leben jetzt so weiter begleitet, wo ich sage, ich möchte diese Botschaft eigentlich weiterführen. Und die ist tatsächlich total faszinierend. Was mich jetzt interessieren hat, ist so zwei Themen nur. Du bist ja als Regisseur eigentlich jetzt keine Rampensau. Du bist eigentlich der sehr Ruhe haben will und der andere leben lässt. Aber auf einmal musst du in dieser Kinotour, da kommst du jetzt auch nicht aus. Also die wollen ja die singen. Und wie gehst du damit um? Also entwickelst du die langsam zur Rampensau, wohnst du drüber oder sagst du, ja, jetzt ist dann auch wieder gut, wenn es vorbei ist und wenn ich wieder hinter der Kamera stehe darf?
Beides. Also man gewohnt sich schon daran. Es ist tatsächlich, ist es nicht so, dass ich jetzt da hingehe und sage, hey, schaut alle meinen tollen Film an, was habe ich hier gemacht und ich bin der Tollste quasi. Sondern es ist einfach ein schönes Miteinander. Das heißt, wir begrüßen am Anfang die Leute, sagen einfach, schön, dass ihr da seid. Und natürlich auch mit dem Aspekt, dass uns einfach, ich habe es ja eh schon erwähnt, wir haben keine Filmförderung gekriegt und uns ist sehr deutlich gesagt worden, lasst es bleiben, das wird kein Publikum finden. Und also, es findet offensichtlich sein Publikum und genau dafür bedanken wir uns am Anfang und dann schauen sie den Film und dann auch reden wir über den Film. Das heißt, es ist einfach, ich bin jetzt nicht die Rampensau, die sagt, ja, schaut mal, wie super das ich bin, sondern es ist ein schönes Miteinander und das ist natürlich, das, ich freue mich ja, wenn das Leute interessiert, man muss nicht nur sagen, ah, interessanter Film, jetzt gehe ich nach Hause, sondern dass das, ja, wie du auch sagst, und das freut mich, dass du es sagst, dass euch ja wirklich auf der Fahrt begleitet hat und ja, dass man da irgendwas, ist ja wurscht, was mit haben ist. Es muss nicht das, was ich erzählen möchte, muss nicht zwingend das sein, was so kommt bei dem Publikum, aber es kommt etwas an.
Es kommt etwas an.
Das ist auf jeden Fall.
Erlebt dann weiter. Ja. Ski. Was macht man eigentlich als bei der Filmtour während der Vorstellung? Weil du schaust ja nicht jeden unheimlich mal an, sondern du hast das letzte Mal gesagt, du hast dann jetzt mal wieder angefangen. Also, seid halt dann und haltet euch auf oder gibt es dann schon wieder den Traum, wo man sagt, ja, jetzt hat es mich eigentlich schon interessieren, dass man neu schaue, wie so reagieren oder.
Gibt alles. Also tatsächlich auch schon, also es gibt jetzt eine Darstellerin zum Beispiel, die haben jetzt glaube ich das sechste Mal gesehen, also die schaut immer wieder an, finde ich auch schön, der gefällt mir jetzt mal wieder, spricht auch für den Film. aber meistens sind wir tatsächlich dann draußen, es ist ganz unterschiedlich, also ab und zu hast du dann Presse, die währenddessen irgendwie Interviews schnell führen möchte mit einem oder allen, oft hockt man einfach nur zusammen und ratscht quasi und wir haben glaube ich wirklich den großen Vorteil, dass wir uns alle mengen. Und das ist nicht so dieses, ja, wir sind jetzt hier beruflich da, also es kriegt da keiner Geld dafür. Das heißt, die fahren auf Privatkosten dahin und opfern ihre Freizeit, um quasi den Film zu promoten. Und das ist auch einfach dieser Zusammenhalt, der währenddessen schon war und unter widrigsten Bedingungen, einfach ohne Budget, ohne irgendwas. Ohne,
einfach.
Und das ist bis heute, also Christine Neubauer hat auch was anderes, als jeden Tag in einem anderen Kino zu stehen. Und trotzdem tut sie es, einfach weil sie sagen möchte, okay, das ist ein wichtiger Film und natürlich, wenn sie kommt, kommen da mehr Leute hier, als wenn ich da komme. Und das wissen wir beide und das ist natürlich eine unglaubliche Unterstützung.
Also es kommt jetzt hier tatsächlich der Werbeblock. Wir haben jetzt über den Film schön geredet und ich kann es wirklich nur eindringlichst empfehlen, wenn man irgendwo die Chance hat, den Film noch anzuschauen. Wenn der Podcast rauskommt, dann nutzt die Chance noch, weil er wirklich ein Meisterwerk ist. Das kann ich jetzt einfach so sagen. Wir bleiben beim Film nochmal, aber ein bisschen kommen wir zum Cast. Man, deine größten Stars, die du vor der Kamera gehabt hast, waren ja eigentlich die Littges, die Weinmänner, ja. Der Grazerbauer. Auch ich durfte ja vor deiner Kamera schon mal stehen, durfte ein furchtbar schlechtes Filmdebüt führen.
Das war großartig.
Ja, großartig. Auf der Brücke damals in der Hammermüll draußen.
Das war die erste politische Satire, die ich gemacht
habe. Das war ein traumhafter Film, wirklich. Also ich muss wirklich sagen, ich habe damals schon Brücken besetzt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass nur deswegen Bürgermeister
war. Ich glaube auch, ja. Diese Szene war der Wachmann an der Brücke vor der Hammermüll. Da wurde dann meine Wurzel gelegt. Ja, das ist tatsächlich richtig, ja. Aber in deinem aktuellen Werk hast ja du ja Namen, das ist ja quasi alles, was man in Bayern oder Österreich aufzufahren hat, irgendwie da. Also ich die Liste ist faszinierend. Also Christian Traumnitz, Christine Neubauer, Eva Mehl, Max Schmidt, Konstantin Wecker, Sepp Schauer, Hajo van Stetten. Meine Kinder, bis die Autogrammkarte gelesen haben, schwärmen natürlich für die Annika Breil. Also da ist ja wirklich alles, was man irgendwo in Bayern zusammen gruschen hat, Kinder an die größten Stars, sind bei dir vor der Kamera gestanden. Wie bist denn zu denen gekommen? Also du hast natürlich was vorzuweisen gehabt, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt hat, ja klar, also wir gehen jetzt zum Alvarenger Daniel, weil wenn der was vor der Kamera zaubert, dann kann man schon mal meinen Namen hergeben.
Ja, na also ich habe quasi nichts zum Vorweisen gehabt. Ich habe einen Film gehabt, der eine Woche im Kino war.
Das klingt jetzt wieder ernüchternd.
Nein, also ich war tatsächlich ein Niemand. Also ich hab das sind wirklich die Leute zu 98,4%, die ich beim Schreiben im Kopf hatte. Man denkt so, wer kann das die Wirtin spielen? Ja, war ich saulustig, wenn es Neubauer macht und der Tram jetzt als Wirt und so weiter.
Das war das Ziel, die müssen es machen oder könnten es machen.
Das war die naive Hoffnung, es wäre extrem cool, wenn sie das machen würden, aber da war nicht annähernd die Hoffnung, dass sie es tatsächlich tun. Und ich bin bei mir ist es immer so eine Mischung, glaube ich, aus Naivität und Wahnsinn. Also ich denke immer, warum unten anfangen? Ich fange oben und dann kann ich ja quasi immer noch nach unten arbeiten. Wenn ich schon unten anfange, komme ich nicht höher. Und deswegen habe ich denen einfach tatsächlich teilweise ihnen selber, teilweise über die Agenturen, die das Drehbuch geschickt und da wirklich gesagt, ihr seid die, die ich beim Schreiben im Kopf hatte. War mir eine Ehre, ein Fest, wenn ihr das tun würdet. Und dabei gehofft, dass vielleicht einer ja sagt. Weißt du, dass dann so
dem unterstützen wir, die machen
genau. Mit und dann. Und tatsächlich haben sie alle ja gesagt und das war der Wahnsinn. Also es ist bis heute, siege ich manchmal in Filmen und denke mir so,
bist dann vielleicht manchmal zusammenzuckt? Also hast du da denkt, wie dann das Jahr gekommen ist, per Mail, per Anruf, per irgendwas so, scheiße, jetzt hat er zugesagt. Also das ist bei mir manchmal so, wenn ich irgendwelche absurden Förderanträge stelle oder sowas, wo man denkt so, ja okay, das probierst du jetzt einfach mal, wenn es dir da Geld geben, dann probierst du das. Und dann kommt das Jahr und da denkst du, oh, Jetzt geht's ja nicht anders. Hat man dann so eine gewisse Ehrfurcht oder sagst du dann,
wow? Ja, Ehrfurcht, extrem. Also ich weiß nicht, das allererste Treffen tatsächlich habe ich gleich mit der Christine gehabt. Und wir haben uns in München im Biergarten getroffen. Also sehr
völlig normale Situation.
Völlig normale Situation.
Außer Daniel sitzt mit der Christine Neubauer im Biergarten.
Ja. Kennen wir alle. Aber tatsächlich ist sehr schnell sehr normal, weil das einfach wirklich, also vielleicht habe ich da unglaublich Glück gehabt, vielleicht sind alle anderen bekannten Schauspieler furchtbar, aber die, mit denen ich arbeiten
durfte. Du hast einfach die Besten erwischt.
Nein, es sind einfach normale Leute, nette Leute und die einfach Bock drauf haben. Und das ist das Schöne. Und wie gesagt, diese Unterstützung bis zum Schluss. Ich glaube, so 3-4 Tage vor dem tatsächlichen Drehbeginn, da war gleich am Anfang, glaube ich, eine Szene, da haben wir diesen Gemeinderat gerade, wo halt dann wirklich Tramitz, Ajo von Stetten, der Schmidt-Max, der Sepp Schauer, die alle beieinander sitzen quasi und so, okay, und denen sage ich jetzt dann gleich, was sie zu tun haben, weißt du, Leute, die das länger machen, als ich auf der Welt bin. Und das war dann schon so ein Moment, aber ja, es war einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, es war nie ein Problem.
So am Set? Also wie ist jetzt so einer, der, du hast das vorher ein bisschen umschrieben, dass das eine sehr familiäre Situation ist, aber trotzdem sind ja das die Vollprofis, die einfach so Action und dann geht's los. Und wie erlebst du die und lassen sie dir von dir was sagen?
Also das ist, glaube ich, einfach ein Vertrauen. Also in dem Moment, wo sie Ja sagen, vertrauen sie ja meinem Buch, sagen wir mal. Das, was sie vorkannt haben, gesagt, okay, der hat sich irgendwas gedacht dabei. Und ich weiß jetzt, im Nachhinein ist mir das gesagt worden, dass ein paar dann schon so ein bisschen zögerlich waren, so, okay, macht er das richtig, aber das kriegst du am Set nicht zum Spüren. Das ist dann so,
der passt.
Und danach ist dann schon so ein bisschen so, okay, bei mir ist, ich arbeite sehr schnell zum Beispiel. Also ich weiß sehr schnell auch, dass ich quasi Autor, Regisseur, Cutter in erster Instanz bin, arbeite quasi nur mir selber zu. Das heißt, ich weiß sehr schnell, was ich habe und was ich brauche. Und danach kann man noch spülen, wenn man Zeit hat. Aber ich sag mal, das Must-Have ist sehr schnell erledigt. Und das ist jetzt zum Beispiel bei einer Serienproduktion anders, weil du hast dann einen Regisseur, der für 15 Cutter arbeitet und sagt, ja, mach mal den noch und zur Sicherheit noch den und dann machst du noch eine Aufnahme von der Wasserflasche. Und das hat es halt da nicht gegeben. Mhm. Und das, glaube ich, war ungewohnt für manche. Und das, also weiß ich, dass es ungewohnt war, haben sie mir dann auch gesagt. Ich glaube wirklich, dass die komplette Wiederherstellung des Vertrauens war tatsächlich nach der Premiere dann. Also nach der Teampremiere schon mal teilweise und beim Rest dann nach der Premiere, dass dann wirklich so, okay, das ist tatsächlich gut.
Dabei, ja.
Und es ist schön, dass ich das Vertrauen dann auch nicht enttäuscht habe, weil das war es selber. Also ich habe gewusst, dass ich einen Film mache, der mir gefällt, aber das heißt doch nicht, dass das ein Film wird, der alle anderen gefällt.
Gab es Konflikte trotzdem am Set? Hast du irgendwie an der einen oder anderen Stelle gemeint, so jetzt muss ich glaube, irgendwer muss jetzt zusammenreißen für uns zwei oder hast du eigentlich...
Ja. Nee, also wirklich als beschönigend oder sonst irgendwas. Und ja. Es hat einfach die Situation nie gegeben. Es war immer
war ein alles, Vertrauen da und man hat gesagt, das wird schon passen. Und dann
ja, es war immer ein schönes Miteinander alles. Mhm. Ich meine, sicher haben wir unsere Probleme gehabt, weil wir im Zeitdruck waren, weil irgendwas nicht funktioniert hat, weil es kurz einmal geringt hat, wenn die Sonne hätte scheinen sollen, so Sachen. Mhm. Aber das Miteinander der Menschen, die da waren, war immer komplett unproblematisch. Oder ich habe es nicht mitgekriegt.
Ja, das ist das Faszinierende, dass du den Lohn so zusammenhalten kannst, weil es, wie gesagt, ja alles echt Persönlichkeiten sind. Also da ist jetzt ein Corner, oder war natürlich auch mit dabei, aber das waren ja alles nicht Leute, die jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen und sich jetzt nochmal duckmäusern müssen und sowas, sondern die kannten ja den Kontrakt geben und sagen, Birschel, ich habe jetzt das Projekt mitgemacht, aber das ist echt der Scheißdreck, was du da machst. Also, ja. Aber war tatsächlich nicht so. Und das ist
eigentlich
für Arbeit, ja.
Hätten sie vielleicht schon auch gemacht, das auch. Was aber vor allem einfach der Vorteil ist, dass also das sind nicht bloß große Namen, sondern da ist natürlich auch eine ganze Menge Können dahinter. Mhm. Und dann ist halt so, also beim ersten Take in der Regel passt schon alles. Und dann kannst du spielen, dann kannst du schauen, dass du noch 5% mehr rausholst. Und dann
du musst
halt
nicht perfekt. Bei den Basics so fangen und sagen, beton doch bitte den Satz mal ein bisschen.
Genau, nein, also es ist einfach, du schaust es so und es ist eigentlich, du stehst hinter deinem Regiemonitor, ich muss sagen, so ein kleiner Fernseher quasi, und stehst so ein bisschen abseits, dass ich in dem Weg stehe und siehst das quasi. Und das ist, wie wenn du Film schaust. Also es ist wirklich... Es ist immer schon gut und dann kannst du es halt noch besser machen. Das heißt, du musst nicht von ja zu gut arbeiten, sondern du arbeitest von so großartig.
Das war schon ganz toll, ja, aber
jetzt nochmal mit Talent.
Anders, okay, von links einer so einen ganz anderen Satz und außerdem kannst du auch nur. Also,
ja, na, das ist einfach, also mit den Leuten, das ist hinter der Kamera dasselbe. Also, wenn du Beispiel Licht, Kamera, habe ich eh schon gesagt, die bauen das auf und es schaut großartig aus. Und dann kannst du sagen, ah, du kannst mir nur den Lichtkegel nur 2 Zentimeter weiter rechts machen. Und dann ist der zwar.
Also
dann
die von Null anfangen, dann läuft das Projekt. Genau. Dann,
wenn ich mein Licht selber mache, dann bin ich froh, wenn ich einen Lichtkegel habe. Verschirmen kann ich dann nicht
mehr. Es gibt Licht.
Genau, es ist hell.
Was ist dein nächstes Projekt? Was geistert schon wieder was rum bei dir?
Es geistert, glaube ich, immer was rum.
Irgendwas ist immer dabei. Der hält nicht auf dem, der ist.
Nein. Also, ich glaube, dass man es also als Trio jetzt, sage ich mal, wirklich die Ursprungsbesetzung, also der Tommy, mein Produzent, und der Benny, der Kameramann, wir drei, glaube ich, haben uns ganz gut gefunden und sind jetzt auch miteinander gewachsen und ich glaube, dass wir auch so weitermachen wollen. Das heißt, wenn uns wohl jetzt die Aufmerksamkeit generiert, dass da vielleicht Menschen auf uns aufmerksam werden, die, um es einmal wirklich auf den Punkt zu bringen, auch uns Geld geben dafür, dass wir dann weitermachen dürfen. Weil nur mal schaffen wir es mit eigenen Mitteln nicht.
Ja, das glaube ich.
Dann auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben alle drei sehr gute Ideen. Es ist nicht konkret, das machen wir als nächstes, aber es
geistert
was. Wenn wir dürfen, machen wir weiter.
Du hast gerade gesagt, Leute, die dir Geld geben, also speziell natürlich Filmfonds und sowas, das ist natürlich das Brot- und Buttergeschäft, was ihr in der Szene braucht. Ich baue noch mal den Werbeblock ein. Bitte ins Kino gehen, unbedingt den Film anschauen. Auch gerne den Roman kaufen, dürft wahrscheinlich überall, wo es Bücher gibt, momentan verfügbar sein. Genau. Also auch im Netz oder beim Pustet, glaube ich, oder ähnliches. Also
ja.
Auf jeden Fall gern. Aber was kann der klassische Zuhörer jetzt, der uns dazu hört, damit euch in der Filmkulturszene, also nicht die Großen, in George Clooney braucht man, glaube ich, nicht unterstützen, der schafft es selber auch. Aber was können wir nur tun, dass man euch ein bisschen unterstützt, dass man euch hilft? Oder was ist eigentlich das, was dein Wunsch an die Zuhörer wäre?
Tatsächlich ist genau das, ins Kino gehen, wenn es euch gefallen hat, weitersagen. Wenn es euch nicht gefallen hat, nicht weitersagen. Nein, aber das ist genau der Punkt. Also es heißt Filmförderung, aber letztlich ist es eigentlich in der Ausformulierung eine Filmkreditanstalt. Das heißt, die müssen schauen, dass sie Projekte unterstützen, wo sie ihr Geld wiederkriegen, damit sie weiter Projekte unterstützen können. Ich meine, das ist ja grundsätzlich kein falscher Gedanke, aber damit werden natürlich eher die sicheren Sachen unterstützt und sowas wie wir halt nicht. Und die Tatsache, dass wir wirklich dass es funktioniert, dass wir wirklich stabile Zahlen haben, auch abseits von, natürlich ist der Saal voll, wenn wir alle da sind, aber auch danach läuft er gut weiter und das wird beobachtet. Da kriegen wir jetzt auch schon die Rückmeldungen von höheren Stellen, dass, aha, okay, das funktioniert ja doch. Mhm. Und das ist einfach das, was...
Das ist auch wenigstens gescheit bereuen dann.
Das ist tatsächlich, also ich habe auch, weil das werde ich oft sagen, ja, und jetzt sagst du es ja noch, das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern ich denke mir einfach, okay, der Nächste, das müssen immer wir selber sein. Mhm. Natürlich freuen uns auch wir, wenn wir im nächsten Projekt vielleicht ein bisschen Geld kriegen, aber auch wenn irgendwann mal jemand kommt, der anfangen möchte und was anders hat als das, was man eh schon seit 20 Jahren sieht, vielleicht denken sie dann an Hundswut und sagen, oh Moment, das hat auch funktioniert damals.
Also zugegebenermaßen ist das bei mir in der Politik auch immer, ich freue mich am meisten, wenn ich irgendwo Bedenken gehabt habe und Unrecht gehabt habe. Also das ist für mich tatsächlich eher ein schönes Gefühl, wo ich mir denke, so, ja, ich habe eigentlich alles erzählt, warum es nicht funktioniert, wir haben es trotzdem probiert, weil es keine Ruhe gegeben hat, sondern es hat funktioniert und das ist eigentlich im Nachhinein, fühle ich das nie als Niederlage, sondern ich denke mir dann immer, ja gut, ihr habt es recht gehabt, passt super, es ist eher Erfolg gewesen dann, ja. Und insofern senkst vielleicht die Filmförderer dann aus, aber sagen, naja, das haben wir jetzt dann hingelangt, war halt funktioniert, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch, ja. Das ist eigentlich schön dann, ja.
Finde ich eine sehr schöne Eigenschaft von dir, das darf man mehr nicht haben.
Mensch Daniel, das hat jetzt so unglaublich Spaß gemacht, eigentlich sollte ja ein Podcast ja bloß immer eine halbe Stunde an, aber das war so viel zum Besprechen mit dir. Schön, dass du da warst, hat mich unbeendlich gefreut. Ich hoffe, dass wir ein paar Leute heute noch mehr ins Kino mit eingebracht haben. Und ich sage Dankeschön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein darf. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Beratshausen Insights mit Bürgermeister Matthias Bär. Abonniere noch heute den Podcast, der dir neue Perspektiven auf die Marktgemeinde gibt. Bis zur nächsten Folge. Euer Beratshausen Insights Team.